Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Der französische Autogigant Renault ist seit dem Sturz von Autoboss Carlos Ghosn nicht aus der Krise gekommen. Der neue Topmanager Luca de Meo will nun das Ruder herumreißen, und zwar mit einer neuen Strategie. Renaultution. Renaultution heißt die, und was sich dahinter verbirgt, das erfahren Sie in dieser Sendung. Wir schauen außerdem auf die Stimmungslage in der Biotechnologiebranche und auf China. Da erwarten die europäischen Unternehmen weitere Schwierigkeiten. Zunächst aber zum Wachstum der deutschen Wirtschaft. Das hat es im letzten Jahr, dem Corona-Krisenjahr, definitiv nicht gegeben. Ganz im Gegenteil. Über die erste Schätzung des deutschen Bruttoinlandsprodukts 2020, Thorsten Huhn.
Die Corona-Krise hat der deutschen Wirtschaft einen massiven Einbruch beschert. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im vergangenen Jahr um 5% und damit zum ersten Mal seit 11 Jahren. Ein noch stärkeres Minus mit 5,7% gab es zuletzt nach der globalen Finanzkrise 2009. Im vergangenen Jahr sorgten vor allem die Maßnahmen zur Viruseindämmung für eine Rezession. Massive Einbrüche gab es in der Luftfahrt, im Tourismus und im Gastgewerbe. Aber auch die Messebranche und viele andere Wirtschaftszweige gerieten in einen Abwärtsstrudel. Auch die deutschen Exporte brachen 2020 kräftig ein. Die Verbraucher hielten sich mit Ausgaben zurück und die Unternehmen investierten spürbar weniger. Als Folge der schweren Rezession verzeichnet Deutschland auch wieder ein deutliches Haushaltsdefizit. Der Staat gab 158 Milliarden Euro mehr aus, als er einnahm. Das Defizit lag damit bei 4,8% der Wirtschaftsleistung. Für das laufende Jahr rechnen die Experten aber wieder mit einem Wachstum von 3,5%. Eine Rückkehr der deutschen Wirtschaft zum Niveau von vor der Corona-Krise erwarten sie für Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres. Entscheidend dafür ist, wie sich das Impfen entwickelt und wie schnell sich das Wirtschaftsleben wieder normalisieren kann.
Thorsten Huhn zum Einbruch des deutschen Bruttoinlandsprodukts, und den nehmen wir mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse zu meinem Kollegen Sebastian Schreiber. Herr Schreiber, wie sind denn diese neuen Konjunkturzahlen auf dem Parkett angekommen?
Ja, Herr Kindermann, der DAX hat durchaus positiv auf diese Konjunkturzahlen reagiert. Die deutsche Leitbörse ist direkt nach der Veröffentlichung der Zahlen heute Vormittag am Morgen wieder über die Marke von 14.000 Punkten geklettert. Aber das war ein relativ kurzes Aufbäumen. Diese Gewinne hat der DAX fast wieder komplett verloren. So richtig in Schwung will das Börsenbarometer in dieser Woche einfach nicht kommen. Der DAX notiert gerade bei einem Stand von 13.966 Punkten. Das ist ein kleines Plus noch von 0,2%. Dennoch, die Volkswirte blicken optimistisch auf die kommende Zeit. Mit den Zahlen für das vierte Quartal kann man dann so langsam mal einen Deckel, sage ich mal, auf dieses Katastrophenjahr 2020 machen. Ich habe mal ein paar Monate zurückgeschaut. Noch im Mai sind manche Institute ja von einem weitaus heftigeren Einbruch der deutschen Wirtschaft ausgegangen, so um die 7%. So schlimm kam es dann der Schätzung zufolge von heute doch nicht, mit 5% Einbruch. Und über diese Entwicklung habe ich vor der Sendung schon gesprochen mit Felix Hüfner. Er ist der Chefvolkswirt für Deutschland bei der Bank UBS. Von ihm wollte ich wissen, inwiefern Deutschland wirtschaftlich trotz der prekären Lage, in der viele immer noch stecken, noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen ist.
Naja, mit glimpflich minus 5% sind etwas weniger als 2009, aber ist natürlich ein massiver Einbruch. Aber Sie haben recht, übers Jahr hinweg sind wir etwas positiver geworden. Das lag zum einen daran, dass es im dritten Quartal einen sehr, sehr starken Aufschwung gab, als die Restriktionen gelockert wurden. Und zum anderen stellt sich jetzt auch raus, dass das vierte Quartal gar nicht so schlecht war, vielleicht wie man am Anfang gedacht hatte, und der zweite Lockdown zumindest im vierten Quartal nicht den großen Einbruch erzeugt hat, den er im zweiten Quartal erfolgt hatte.
Ist das die Stärke der Wirtschaft oder hat der Staat da die richtigen Maßnahmen ergriffen?
Da gibt es eine Reihe von Gründen. Der erste ist, dass man natürlich ins vierte Quartal gestartet ist auf einem relativ niedrigen BIP-Niveau. Also die Wirtschaft hatte sich ja noch nicht komplett erholt. Man ist von niedrigem Niveau gefallen. Und der zweite Grund ist, dass der Welthandel gut funktioniert hat. zumindest viel besser als im Frühjahr. Das kommt durch die Nachfrage, die wir aus China gesehen haben, aber auch mehr Exporte nach Großbritannien kurz vor dem Brexit.
Für das laufende Jahr 2021, Herr Hüfner, herrscht ja ein gewisser Optimismus, möchte man sagen. Da ist von einem kräftigen Wachstum die Rede, so um die 4% möglicherweise. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt?
Ja, das glauben wir. Wir haben für Deutschland eine Prognose von 4%, sind auch global sehr zuversichtlich. Schauen Sie, in 2021 kommen eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Der erste ist, dass wir wahrscheinlich im zweiten Quartal die Lockerung der Restriktionen sehen werden. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich Fortschritte bei den Impfungen haben werden. Und der dritte Punkt ist, dass in diesem Umfeld die Geld- und Fiskalpolitik weiterhin stark expansiv in diesem Jahr ist. Und das alles zusammen sollte zu einem deutlichen Aufschwung führen. Man muss allerdings auch sagen, dass selbst mit diesem 4% Aufschwung dieses Jahr die deutsche Wirtschaft nur ihr Vor-Covid-Niveau erst im zweiten Halbjahr diesen Jahres erreichen wird. Also wir haben noch eine ganze Weile vor uns, bis wir da wieder zurückkommen.
Sie haben die Bedeutung des Welthandels schon angesprochen. In China zum Beispiel ist die Pandemie weitestgehend eingedämmt. In den USA kann davon keine Rede sein. Immerhin, Sie haben es auch gesagt, es wird fast überall geimpft. Wie groß ist denn das Risiko aus Ihrer Sicht, dass Deutschland auch im Laufe des Jahres doch außenwirtschaftlich noch in Schwierigkeiten kommen könnte?
Ja, das kann man nie ausschließen, aber wir glauben, dass China dieses Jahr mit rund 8% wachsen wird. Und in den USA, Sie haben recht, auch da sehen wir höhere Infektionszahlen. Auf der anderen Seite gibt es da eine wesentlich expansivere Fiskalpolitik. Gerade eben wurde ein Stimuluspaket auf den Weg gebracht, was Anfang des Jahres wirken wird. Und auch von der neuen Biden-Administration erhofft man sich vielleicht im weiteren Verlauf des Jahres noch mehr Unterstützung. Das heißt, unsere Kollegen in den USA, die sind eigentlich sehr, sehr optimistisch, was das Wachstum dieses Jahr bedeutet. Und für Deutschland würde das stärkere Exporte bedeuten.
Einschätzungen zur Konjunktur waren das von Felix Hüfner. Er ist der Chefvolkswirt für Deutschland bei der Bank UBS.
Ja, Herr Schaber, gestern Abend, anderes Thema jetzt, ist die Regierungskoalition im Euroland Italien zerbrochen. Gibt es da eine Reaktion der Finanzmärkte?
Ja, durchaus. Diese, sag mal, Regierungskrise, die sich andeutet, hat sich auf italienische Staatsanleihen ausgewirkt. Die sind gestern mal kurzzeitig unter Druck geraten, wurden abverkauft. Heute hat sich das aber wieder weitestgehend gelegt. Da gab es bei einer Laufzeit von 10 Jahren nur noch einen marginalen Aufschlag der Rendite. Der Euro aber notiert weiter auf einem ziemlich schwachen Niveau jetzt am Mittag bei einem Kurs von 1,2142 $.
Dann soll es einen Wechsel geben an der Spitze des US-Chip-Konzerns Intel. Hat das die Aktienkurse bewegt?
Ja, die Nachricht kam bei den Anlegern gestern schon hervorragend an. Intel-Aktien sind an der Wall Street zeitweise um 13% nach oben geklettert. Also hervorragende Vorgaben für die Chip-Branche. Das hat sich heute auch hier am Frankfurter Parkett gezeigt. Infineon zum Handelsstart heute auf einem 20-Jahres-Hoch. Das konnte Infineon aber nicht halten. Da steht aktuell sogar ein Minus von 0,4%.
Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Deutlich im Minus heute die Aktien von Shop Apotheke. Was ist denn da der Grund?
Ja, Shop Apotheke hat eine sogenannte Wandelanleihe ausgegeben. Das ist ein fest verzinstes Papier, das sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in Aktien umwandeln lässt. Und das kommt bei den Anlegern nicht gut an. Das Unternehmen aus dem MDAX heute im Minus mit mehr als 4%.
Ganz kurz noch Blick auf die Bankaktien. Waren heute gefragt, ist das schon die Berichtssaison in den USA?
Ja, kann man sagen. Die beginnt ja morgen. Es gibt Hoffnung, dass sie vielleicht etwas besser ausfällt. Deutsche Bank heute 2,5% im Plus.
Dann fehlen noch Gold und der deutsche Anleihemarkt.
Goldpreis heute, die Feinunze bei $1,842,70 und die Umlaufrendite sinkt etwas weiter. Heute bei einem Stand von minus 0,55%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Sebastian Schreiber. Rund ein halbes Jahr nach seinem Start wollte Renault-Generaldirektor Luca De Meo heute seine Strategie für den krisengeplagten Autobauer präsentieren. Der aus Italien stammende Topmanager, lange bei Volkswagen, hatte bereits deutlich gemacht, dass er bei Renault weniger auf Masse setzt. Heute nun war es soweit. Der Strategieplan wurde in Boulogne-Billancourt bei Paris vorgestellt und er trägt den etwas überraschenden Namen, und jetzt versuche ich das auf Französisch, Renaultution. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Käs berichtet.
Weniger produzieren und sparsamer, das war die Botschaft von Luca de Meo. Der neue Vorstandschef erklärte bei einer aufwendig mit Musik und vielen Schaubildern gestalteten Präsentation die neue Strategie des Unternehmens. Die wurde wenig bescheiden Renaulution getauft, ein Wortspiel aus dem Markennamen Renault und Revolution. Nur noch rentable Märkte will der Konzern anvisieren, um sich zu sanieren. Luca de Meo hier in der englischen Übersetzung. Für die Marke Renault sprechen wir von einer neuen Welle bei den europäischen Autos. Diesen Ehrgeiz haben wir uns gesetzt, zu einem Zeitpunkt, an dem viel Unruhe und Unstetigkeit es uns erlaubt, die Karten neu zu mischen. De Meo stellte einen Vergleich her zu der Nouvelle Vague im französischen Kino der 50er und 60er Jahre. Die habe das Dogma des Massenmarktes in Frage gestellt und schließlich Einfluss auf der ganzen Welt gehabt, mit intelligenten, kultigen Alternativen, die damals für eine moderne Entwicklung in dem Bereich gestanden hätten. Das will De Meo auf Renault übertragen. Modernität bedeutet nicht einfach, Technologie in unsere Produkte zu integrieren. Es geht auch um intelligente Steuerung der Energie durch Batterien und darum, einen einzigartigen Service anzubieten. Das Ziel des Renault-Geschäftsführers, das Unternehmen umzubauen von einem Autokonzern, der mit Technologie arbeitet, zu einem Technologiekonzern, der mit Autos arbeitet. Bis 2030 sollen mindestens 20% seines Umsatzes mit Dienstleistungen, Daten und Energiehandel erzielt werden. Strikte Disziplin ist angesagt, wenn es um die Kosten geht. Der Sanierungsplan, der bereits im Mai angekündigt wurde und mit dem 2 Milliarden Euro eingespart und rund 15.000 Stellen abgebaut werden, werde zeitig erreicht, so heißt es in Boulogne-Billancourt, dem Pariser Sitz des Unternehmens. Der Plan wird nun ausgeweitet. Bis 2025 werden Einsparungen von 2,5 Milliarden und bis 2025 von insgesamt 3 Milliarden angestrebt. Weitere Stellen zu streichen sei nicht vorgesehen, so das Unternehmen. Seine industriellen Kapazitäten will Renault zurückfahren, von 4 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2019 auf 3,1 Millionen in 2025. Durch die neue Organisation erhofft man sich rentablere Produkte. 24 Neuheiten sind bis 2025 geplant, darunter mindestens 10 Elektroautos. Zu dem neuen Fokus auf die Elektromobilität gehört auch, dass Renault zusammen mit einem Zulieferer eine Batteriefabrik in Frankreich bauen wird.
Christiane Käs. Von kaum einer deutschen Firma war im letzten Jahr so häufig die Rede wie von dem Mainzer Unternehmen BioNTech. Die erfolgreiche Entwicklung des Corona-Impfstoffs wirft nun ein helles Licht auf die ganze Branche der Biotechnologie in Deutschland. Aber noch immer ist es schwierig, Biotech-Unternehmen finanziell mit dem nötigen Kapital so aufzustellen, dass diese selbst klinische Studien mit ihren Medikamenten finanzieren und Produktionskapazitäten aufbauen könnten. Der Branchenein- und Ausblick heute, Dieter Nürnberger berichtet.
Von einem Rausch war nicht die Rede, doch immerhin wurde so wörtlich eine positive Grundstimmung ausgemacht. Die Bilanz der deutschen Biotechnologiebranche ist zuallererst stabil. So zeigt die jährliche Trendumfrage kaum Veränderungen bei den Plänen der Unternehmen zu Beschäftigung und Investitionen in Forschung und Entwicklung. Allerdings habe sich die Sichtbarkeit und Wertschätzung der Branche durch die Corona-Krise deutlich erhöht. Hierzulande liegt ein Fokus der Unternehmen im medizinischen Bereich, etwa in der Medikamentenentwicklung oder der Diagnostik. Und nicht zuletzt aufgrund des Erfolgs der Mainzer Firma BioNTech hofft man nun weiterhin auf mehr Interesse von Investoren, sagt Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender des Branchenverbandes Bio Deutschland.
Es fehlt uns nicht an Kapital, um in die frühen Hochrisikoprojekte als Startups zu investieren. Was uns fehlt, sind mehr Dietmar Hopps und mehr Gebrüder Strüngmann, die in der Lage sind und auch bereit sind, von Anfang an ein Unternehmen aufzustellen.
Das Problem in Deutschland sei, dass nach den Anfangsinvestitionen ebenso Kapital für klinische Studien oder auch für den Aufbau von Produktionskapazitäten vorhanden sein müsste. Immerhin aber wurde 2020 bei der Finanzierung ein absolutes Rekordjahr ausgewiesen. Mehr als 3 Milliarden Euro wurden investiert. Ein Jahr zuvor waren es nur rund 850 Millionen Euro. Die Hälfte dieser Rekordsumme ging allerdings an die wohl bekanntesten deutschen Unternehmen, die beiden Impfstoffentwickler BioNTech und CureVac. Und so blickt der Branchenverband stets auch etwas neidisch auf die USA, wo Biotech-Unternehmen allein von der Anzahl her und auch anhand der finanziellen Ausstattung deutlich besser aufgestellt seien. Vielleicht auch auch ein kultureller Unterschied, sagt Vorstandschef Oliver Schacht. Privates Anlagekapital fließe hierzulande oft noch woanders hin.
Das fließt halt in Deutschland häufig dann eher in Immobilien oder Stiftungen oder das Land der Dichter und Denker in Kultur etc. Was schön ist, was gut ist, aber wenn nur ein kleiner Teil des anlagesuchenden Kapitals zusätzlich für Hightech, Startups und Biotechnologie mobilisiert werden könnte, dann wären wir schon 3 Schritte weiter.
Das nun wachsende Interesse der Investoren an deutschen Unternehmen der Biotech-Branche könnte künftig wichtige Innovationen wie Impfstoffe, Krebstherapien oder auch die Entwicklung nachhaltiger Produkte weiter voranbringen, so die Hoffnung. Doch dafür seien auch bessere Rahmenbedingungen notwendig. Viola Bronsema, Geschäftsführerin des Verbandes, nennt das Beispiel von Auslandsinvestitionen.
Wir verstehen, dass natürlich der Staat gucken will oder Europa gucken will, wer investiert denn in unsere Kronjuwelen, in unsere systemrelevanten Unternehmen. Und ab 10% muss das also eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen, so eine Investition. Und wir möchten aber darauf dringen, dass der Prozess der Unbedenklichkeitsprüfung wirklich schnell geht. Weil Investoren warten nicht lange.
Doch trotz noch vorhandener Widrigkeiten die Richtung stimme. Der Umsatz bei den aufgeführten 668 Unternehmen stieg um rund 10% auf knapp 5 Milliarden Euro. Und bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung ging es um gut 20% nach oben.
Dieter Nürnberger über die deutsche Biotech-Branche. Und die EU hat sich zwar gerade erst mit China auf ein Investitionsabkommen verständigt, aber europäische Unternehmen in China stehen trotzdem massiv unter Druck, weil China technologisch eigenständiger werden will und weil der Handelskrieg zwischen Washington und Peking auch europäischen Firmen Schwierigkeiten macht. Zu einem neuen Bericht der EU-Handelskammer in China, Ruth Kirchner.
Angesichts von Handelskrieg, Covid-Pandemie und wachsendem Protektionismus befürchtet die EU-Handelskammer eine zunehmende Entkoppelung von USA, China und Europäischer Union. Auf der chinesischen Seite wird die Entkoppelung durch Chinas Bemühungen um Eigenständigkeit vorangetrieben, sagt Jacob Gunter, Politik- und Kommunikationschef der EU-Kammer. Das gibt es schon lange, läuft aber jetzt auf Hochtouren. Auf der amerikanischen Seite ist es die Sicherheitsdebatte. Alles, was mit China zu tun hat, wird zu einer Frage der nationalen Sicherheit. In ihrem neuen Bericht, erstellt zusammen mit dem Berliner Think Tank Merix, listet die Handelskammer auf, welche Folgen die Entkoppelung für europäische Firmen haben kann. Störanfälligere Lieferketten, schwindende Marktanteile in China, Verlust von Investitionen und Jobs. Wir sind an einem Wendepunkt, sagt Kammerpräsident Jörg Wuttke vor Journalisten. Man kann untergehen, wenn in einer Produktionskette nur ein einziges Teil fehlt, dann kann das Produkt unter Umständen nicht auf den Markt gebracht werden. Eine Umfrage unter Mitgliedsunternehmen der Kammer macht deutlich, jedes zweite europäische Unternehmen in China bekommt die negativen Folgen der Entkoppelung bereits zu spüren. Über 70% rechnen mit einer Verschlechterung der Lage. Darauf vorbereitet sind die wenigsten. Doch gerade im amerikanischen, chinesischen Handels- und Technologiestreit geraten europäische Unternehmen schnell zwischen die Fronten, wenn sie in China mit Firmen zusammenarbeiten, die in den USA im Fokus stehen. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen seien betroffen, die ihre Lieferketten nicht einfach umstellen könnten. In China wiederum sieht der neue 5-Jahres-Plan, der im März verabschiedet werden soll, eine Stärkung heimischer Technologieentwicklung vor, was auf Kosten ausländischer Firmen gehen dürfte, etwa bei der Digitalisierung. Unternehmen im Internet- und Telekommunikationsbereich spürten schon jetzt, dass sie in China nicht oder nicht mehr willkommen seien, sagt Gunther.
They make it basically very difficult, if not impossible.
Es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, digitale Entwicklungen oder Netzwerkausrüstung aus Europa nach China zu bringen. Europäische Unternehmen müssen sich dafür entweder als Minderheitsanteilseigner mit einem chinesischen Partner zusammentun oder sie müssen chinesische Komponenten benutzen. Insgesamt seien die Wirtschaftsbeziehungen mit China zunehmend von Misstrauen und systemischen Rivalitäten geprägt, heißt es in dem Bericht. Und der Trend gehe weiter abwärts. Politische Spannungen, etwa wegen Hongkong oder Vorwürfen von Zwangsarbeit in der Uiguren-Region Xinjiang, kommen dazu. Die Autoren des Berichts gehen nicht davon aus, dass das neue Investitionsabkommen zwischen China und der EU oder der Regierungswechsel in den USA an diesen Aussichten etwas ändern wird. Das Abkommen sei nur ein kleiner Schritt Richtung Marktöffnung, sagt Kammerpräsident Wuttke. Die Entkopplung aber sei eine viel einschneidendere Veränderung. Der Kammerpräsident bringt es mit einem drastischen Vergleich auf den Punkt. Man könne eine Amputation nicht mit einem einfachen Pflaster behandeln.
Das Kartellamt fängt Millionen Geldbußen gegen Kanaldeckelhersteller Jörg Sauerwein.
Es geht um unerlaubte Preisabsprachen und Rabatte bei Gulli- und Kanaldeckeln. Die werden häufig aus öffentlicher Hand bezahlt, aber auch von privaten Unternehmen wie zum Beispiel Baustoffhändlern eingekauft. Mindestens ein halbes Jahr lang haben sich die beiden in diesem Bereich führenden Unternehmen Deutschlands abgestimmt, heißt es vom Bundeskartellamt in Bonn. Die Meierguss aus dem ostwestfälischen Raden und die Hydrotech aus dem niedersächsischen Wildeshausen haben sich demnach sowohl telefonisch als auch bei persönlichen Treffen abgesprochen. In einem Fall sollen sie auch zwei Großaufträge untereinander aufgeteilt haben. Aufgeflogen ist das Ganze nach einem anonymen Tipp bei der Bonner Behörde. Beide Unternehmen haben die Vorwürfe nach den Ermittlungsergebnissen der Kartellwächter zum größten Teil zugegeben. Insgesamt müssen beide Kanaldeckelhersteller jetzt Bußgelder in Höhe von 6 Millionen Euro zahlen. Diese Entscheidung ist nach Angaben des Kartellamtes inzwischen rechtskräftig.
Und die Wirtschaftspresse: Die ab nächster Woche in Bayern geltende Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr belastet nach Ansicht der Kommentatoren ärmere Menschen unverhältnismäßig.
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist der Vorstoß von Ministerpräsident Söder das falsche Signal. Denn im Überfluss vorhanden, wie er es darstellt, sind diese Masken keineswegs. Leer gekaufte Regale, in die Höhe schießende Preise. Nicht nur in Bayern spielen sich gerade regelrechte Jagdszenen ab. Selbst wenn Rentner und Bedürftige die Masken kostenlos erhalten, bleibt eine nicht kleine Gruppe, für die diese Pflicht eine finanzielle Herausforderung darstellt. Besser wäre es, die Politik würde zunächst all jenen kostenlos FFP2-Masken zur Verfügung stellen, die gerne welche hätten. Bayern mache derzeit alles falsch, meint die Zeitung Neues Deutschland. Das Land will die Medizinprodukte nun zwar kostenlos für Bedürftige zur Verfügung stellen, doch sind die angekündigten 2,5 Millionen Masken viel zu wenig. Das Nachsehen haben jene, die eh jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Finanziellen Mehrbedarf in der Pandemie können Hartz-IV-Empfänger nicht anmelden. Menschen in prekären Jobs mit hohem Infektionsrisiko bräuchten die FFP2-Masken dringend, werden sie sich aber entweder nicht leisten können oder viel zu lange tragen. Dann ist der medizinische Zweck dahin. Das hektische Beisteuern unterstreicht den Eindruck, dass in der Hochphase der Pandemie ohne Konzept agiert wird, finden die Nürnberger Nachrichten. Wer hat ernsthaft gedacht, FFP2-Masken seien bis nächsten Montag überall vorhanden? Wenige Stunden nach Söders Ankündigung waren sie ausverkauft. Die Bürger, die bisher murrend, aber verständnisvoll den Kurs der Bundes- und Landesregierung akzeptieren, schütteln den Kopf. Als einen bemerkenswerten Erfolg wertet das Handelsblatt den geplanten Börsengang des Berliner Startups Auto1, das unter anderem die Plattform wirkaufendeinauto.de betreibt. Dieser Erfolg sollte den Managern etablierter Konzerne zu denken geben. Denn Auto1 ist zwar als Händler von gebrauchten Autos einer breiten Öffentlichkeit bekannt, im Kern ist die Firma aber eine durch und durch digitale Firma. Das eigene System berechnet den Wert eines Fahrzeugs und sucht den besten Ort zum Wiederverkauf. Über seine Internetplattformen könnte Auto1 nahezu jedes Produkt weltweit handeln. Diese ausgefeilte Technik ist der Grund, warum Investoren den Wert der Gesellschaft so hoch ansetzen.
Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr heutiges Interesse an der Ökonomie.